Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Digitale Medien machen süchtig und rauben uns den Schlaf. Sie schaden dem Gedächtnis, nehmen uns geistige Arbeit ab und sind deswegen zur Förderung des Lernens im Bildungsbereich grundsätzlich ungeeignet. Manfred Spitzer.
Hallo Hanna.
Hi Joachim.
Hi. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, gerne doch.
Für die, die die letzte Episode nicht gehört haben, Hanna sitzt mir gegenüber, die unseren Podcast produziert und auch die letzte Woche schon da war, da Josh in Indien im Urlaub ist. Und Josh sitzt tatsächlich jetzt auch in Indien fest, denn wie ihr wisst, gibt es da unten ein bisschen Unruhe. Und der zivile Luftraum ist nicht so zu nutzen, dass der Joshua zum geplanten Zeitpunkt wieder zurückkommt. Und er wird jetzt 2 Wochen länger unten bleiben, was uns die Gelegenheit gibt, vielleicht auch eine 3. Episode aufzuzeichnen. Mhm. So du magst, gell? Was mich freuen würde. Und über Aspekte von Bildung, Schule, Technik und so weiter, das sind so Aspekte, die mich interessieren würden, wenn wir so miteinander Umgang haben. So. Und letzte Woche haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über Schule, vor allen Dingen in Bezug auf deine Vita, dass du Sonderschulpädagogik studiert hast und dann halt eben Montessori-Lernbegleiterin geworden bist. So ein bisschen im Vergleich zum Regelschulsystem. Wie funktioniert Bildung im Allgemeinen? Was erwartet man sich von einer guten Bildung? Und wie funktioniert das im Besonderen halt in der Montessori-Pädagogik? Dass das halt jahrgangsübergreifend ist, so 1. bis 6. Klasse sind gemeinsam, ich glaube, 6 Kinder pro Jahrgang, hattest du gesagt.
Ja, so etwa. Genau.
Und dass die Älteren die Jüngeren unterstützen, dass verschiedene Niveaus, dass quasi eigentlich schon in diesem Sozialraum bestimmte Funktionen übernommen werden. So eigentlich in einem solidarischen Sinne. Mhm. Gell? Was ich einen ganz wesentlichen und wichtigen Aspekt finde. Deswegen ist mir das auch sehr sympathisch. Und du machst das jetzt schon 15 Jahre etwa. Mhm. Und die letzte Episode hat an dem Punkt geendet, der für mich tatsächlich sehr, sehr spannend war. Und da würde ich gern heute drauf abzielen, was oder wie stark findet so diese digitale Welt schon in der Grundschule statt? Hm. Also ich weiß nicht, wie alt deine Kinder da sind, bis sie quasi in die Sekundarschule gehen.
Ja, also nach der 6. Klasse gehen sie dann.
Wie alt ist 12, man da so? 12.
Mit 12, genau. Also 6 bis 12 sind sie im Prinzip in der Grundschule und dann gehen sie in die
Sekundarschule, genau. Ja. Und wenn du sagst 12, ich weiß noch, damals so mit Josh, wir waren bemüht, halt damals gab es ja noch den Spitzer. Kannst du dich an den erinnern?
Nein.
Das war, ich glaube, ein Professor, der eindringlich davor gewarnt hat, wie schlecht diese digitale Welt, diese ganzen Gadgets und dieser ganzen Kram für die Hirnentwicklung sind. Dass es halt ganz wesentlich ist für die Kinder halt Haptik, was ja eigentlich in der Montessori-Pädagogik auch eine ganz wesentliche Rolle spielt. Der Umgang mit dem Material, Greifen ist Begreifen, so in dem Sinne. Aber er hat halt tatsächlich die Gefahr gesehen, dass das immer weniger stattfindet, dass Unterricht immer digitaler werden sollte. Das war ja tatsächlich auch im öffentlichen Raum auch ein großes Thema. Und er ist sehr für seine Position angefeindet worden. Das weiß ich. Aber wir haben ihn verstanden. Also das hat uns sehr eingeleuchtet. Insofern waren wir da noch nie technikfeindlich. Aber in Bezug auf Josh hatten wir, unser Sohn, das Bedürfnis, diese Welt möglichst lange von ihm fernzuhalten. So. Mhm. Er wird schon früh genug und auch sein ganzes Leben lang und intensiv genug damit zu tun haben. Und ich weiß noch, dass wir den Plan hatten, halt bis zum 14. Lebensjahr gibt es kein Handy. Und ich würde sagen, so ab dem 12. Lebensjahr etwa ging er uns damit auf die Nerven. So. Noch nicht so intensiv. Ich denke, so wie ich das dann wahrgenommen habe, eigentlich seit der Josch dann wirklich pubertärer Jugendlicher war, hat sich das so rasant beschleunigt, dass ich sicher bin, heute könnten wir das so gar nicht mehr durchziehen. Hm. So, dass wir da wirklich sagen, Handy gibt es erst mit 14, da müssten wir schon wirklich halt Hardliner-mäßige Erziehung halt irgendwie durchziehen, wovon ich kein Freund bin, gell? Und da würde mich halt tatsächlich interessieren, wie ist das in der Schule? So, wenn du seit 15 Jahren an der Schule bist, wie war das vor 15 Jahren? Wie ist es jetzt? Und hat sich dadurch auch euer Unterricht verändert? Sind die Kinder anders? So, das sind, finde ich, spannende Aspekte.
Ja, genau. Also ganz, ganz am Anfang war eher so das Thema mit, dass die Kinder immer mehr solche Konsolen zum Zocken bekommen haben, ja, die PlayStation etc.
Und ja, kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, dass das eher ein Thema war, wo die Kinder dann drüber sich unterhalten haben, sich ausgetauscht haben. Und das wurde einfach mehr, weil die Dinger wahrscheinlich einfach günstiger wurden und die Familien sich das dann auch leisten konnten. Und da war es dann eher mal ein Thema, dass die Kinder morgens früh dann müde waren und gesagt haben, ja, ich habe gestern noch gezockt.
Und schon die Kleinsten, oder?
Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr, nee, wahrscheinlich nicht so. Aber es gab auch vereinzelt welche, wo es dann schon auch ein bisschen auffällig war und schwierig. So, oh, die schon? Also jetzt nicht die meisten, aber ja, viele davon, ne, dass die dann, sagen wir mal, schon eher Fünft- und Sechstklässler, die da viel zu tun hatten. Und das Internet so langsam auch dann natürlich in die Klassen auch mit YouTube und das war dann so das Erste, was die eher mal dann geguckt haben.
Ich meine, was heute ja total omnipräsent ist, sind ja so diese Kommunikationsdinge.
Ja.
Du hast ja Kinder, selbst wenn sie im Schulhof reden sie eher über WhatsApp oder was auch immer oder Telegram miteinander als direkt so. Ja. Das wird es damals so wahrscheinlich auch noch nicht gegeben haben, oder?
Nee, also ich muss sagen, es gab auch schon mal eine Phase, wo es eher einen Jahrgang gab, die sich tatsächlich ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigt haben. Jetzt aktuell finde ich es recht ruhig in der Schülerschaft, was das betrifft. Wir haben da aber auch wieder ganz klare Regeln und wir sind nicht so eine große Schule. Es sind jetzt irgendwie über 100 Kinder und wir haben einfach einen guten Blick, wir begleiten die, wir beobachten die, wir würden eher sehen, wenn ein Kind sich eben nicht an die Regeln hält, als jetzt an einer Regelschule, wo es einfach viel Kinder sind.
Ja, und wie sind eure Regeln?
Genau, also eigentlich ist die Regel, dass die Kinder ihre Sachen, insofern sie sie halt brauchen, das raten wir auch immer den Eltern am ersten Elternabend, was unsere Regeln sind, dass eben, wenn es unbedingt sein muss, die Kinder, weil sie eben selbstständig die Schule verlassen, morgens früh selbstständig zur Schule kommen, um eben im Notfall telefonieren zu können, die dürfen ihr Handy mitbringen, aber müssen es im Rucksack belassen, die ganze Schulzeit. Und eigentlich erst wirklich nach Schulende und auch außerhalb des Geländes dürfen sie eigentlich erst ihr Handy rausholen.
Mhm, okay, ne? Aber ihr nehmt das in dem Sinne jetzt nicht, also es besteht keine Abgabepflicht.
Nee, genau, also wir haben jetzt kein Package, wo alles reinkommt und so weiter. Mhm. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass es das irgendwann mal geben könnte.
Ja.
Also in den älteren Klassenstufen weiß ich, also in der Sekundarschule gibt es das. Die Kinder müssen alle ihre Handys abgeben.
Ja, ist ja wahrscheinlich, das habe ich auch schon gehört. Gell? Das weiß ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber auch eine Doku gesehen, wo dann halt Kinder so mit ihren Zweithandys arbeiten und so.
Genau.
Wo dann ein Handy abgegeben wird und dann mit dem anderen wird dann halt doch irgendwie unterm Tisch.
Und wenn dann der internationale Warntag ist, dann klingelt es auf einmal doch in der Hosentasche.
Okay.
Genau. Ja, und dementsprechend gibt es halt diese klaren Regeln. Und wie gesagt, momentan ist es eher gar kein Thema, dass wir da ständig irgendjemanden sehen, der da sein Handy rausholt und irgendwas macht. Also das ist ruhig momentan.
Und gibt es da Frustration in der Hinsicht? Gibt es in der Grundschule dann schon Kinder, die das wollen und ihr müsst dann erzieherisch eingreifen und die sind dann frustriert und sowas?
Nee, also das gab es auch schon, ja, dass es auch wirklich Kinder ausgenutzt haben und versucht haben, sich sich eben das heimlich zu holen und dann auch Dinge damit zu tun, die nicht in Ordnung sind. Und dementsprechend gibt es dann bei uns auch dann Konsequenzen. Ja, also das heißt, wenn wir ein Kind, das wird auch den Eltern so gesagt, wenn wir ein Kind sehen mit einem Smartphone, Handy während der Arbeitszeit, dann nehmen wir das zu uns und dann müssen die Eltern kommen und es bei uns abholen. Ne? Und da kann man natürlich sagen, ja, ich sag's dem Kind einmal, es packt's weg, ne? Eine Chance noch. Wenn es das zweite Mal, dann gibt es keine weitere Chance. So. Ja. Muss man halt einfach abwägen. Ja. Ne? Grundsätzlich würde ich erstmal nur fragen hier, oh, hast du vergessen und so? Denk bitte dran. Warum machst du das jetzt? Was eher mal so kommt, ist, dass die irgendein Bedürfnis haben, dass ihnen nicht gut geht. Und dann sagen sie, ja, kann ich zu Hause mit meinem Handy anrufen? Und das unterbinden wir auch, weil dann verlierst du die Kontrolle. Wenn du das einmal erlaubst, dann kann das halt immer wieder passieren, dass sie der Mama was schreiben, was gerade nicht passt.
Das war sich der Situation entziehen.
Genau,
so, ne?
Und wir haben ein Sekretariat, was ja, wo jeder hingehen kann, wenn er zu Hause anrufen möchte. Und wir haben sogar in jeder Klasse ein Telefon. Das heißt, wenn jemand was braucht, dann können wir dem Kind das Telefon geben oder wir rufen halt selber an oder wie auch immer. Also es ist eigentlich auch nicht notwendig, dass ein Kind jetzt sein eigenes Handy benutzen darf. Ja, sie würden es teilweise ganz gerne, weil es halt praktisch ist. Aber genau, letztendlich denke ich schon, dass es vielleicht auch so eine Dunkelziffer gibt, wo es vielleicht doch benutzt wird und wir es halt nicht sehen. Aber es ist alles noch im Vertrauen. Also wir vertrauen den Kindern auch einfach, dass sie das nicht in irgendeiner Weise negativ ausnutzen.
Und ist das ein Thema? Weil es gibt ja so bestimmte Aspekte, die sind ja in einem Klassenverband immer ein Thema. So, dass du, was weiß ich, wenn du vor Pubertierenden unterrichtest und du sie jetzt nicht gemäß ihrer Entwicklungsstufe abholst, dann bist du ja eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, sie einzunorden, damit du diesen Frontalunterricht mit ihnen machen kannst. Und ist sowas ein Thema in Bezug auf diese digitale Welt, dass du immer wieder da ein Thema damit hast, um immer wieder den Umgang damit neu zu erklären und das immer wieder auch zu betonen, damit dann diese Regeln auch eingehalten werden? Oder ist das kein so omnipräsentes Thema?
Nee, also was du jetzt wahrscheinlich meinst, sind dann so diese außerschulischen WhatsApp-Gruppenchats, wo es dann vielleicht irgendwas geschrieben wurde, was dann auch Platz in der Schule bekommt.
Vielleicht auch Mobbing, weil ja. Das funktioniert ja bei euch so, dass jedes Jahr dann neue Kinder in den Verband reinkommen. Und da kann ja dann leicht passieren, dass der bestehende Verband sich irgendwie auf die Neuen draufstürzt, solche Aspekte.
Also es gab tatsächlich einen Jahrgang, wo das ganz extrem war mit WhatsApp-Mobbing und so weiter und so fort, das aber halt alles tendenziell außerhalb der Schulzeit passiert ist. Aber es natürlich trotzdem in die Schule mit hineingetragen wurde. Das stimmt. Und das Interessante wäre jetzt halt eben mal zu hinterfragen, warum ist es jetzt aktuell nicht so, dass wir das entweder, wir kriegen es nicht mit oder es ist einfach ein anderer Umgang, weil die Eltern der jetzigen ja in ihrer Entwicklung vielleicht schon mehr sich mit dieser digitalen Welt auseinandersetzt und es besser begleitet und erst gar nicht, ja, Fehler ist jetzt falsch, aber vielleicht zu früh den Kindern die Sachen gibt oder anders betreut und anders begleiten können, weil sie eben in einem anderen Punkt eingestiegen sind, sag ich jetzt mal. Also es gibt, glaube ich, noch viele Eltern, die eben sich darüber keine Gedanken machen, was es da für Gefahren gibt. Und jetzt mittlerweile aber Eltern gibt, die schon länger auch, sag ich jetzt mal, auf diesen sozialen Medien sind und diese Gefahren eher jetzt schon gesehen haben und daraufhin anders ihrem Kind die Sachen geben.
Wie gesagt, es gab ja damals schon den Spitze. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Also es gab schon immer auch Leute, die das wissenschaftlich belegt haben. Es gab auch schon immer Leute, die unabhängig von der wissenschaftlichen Fundierung gemahnt haben. Und denen ist natürlich schon immer auch der Wind ins Gesicht geblasen, von wegen Fortschritt und einfach Kulturpessimisten und Fortschrittsfeindlichkeit so. Aber das Ganze hat ja durchaus auch eine philosophische Dimension aus meiner Sicht. Gell? Und da ist halt die Frage, wie wünschst du dir da einen Umgang? Wie wünschst du dir, dass Kinder die Welt entdecken? Und da ist mir halt schon auch begegnet, dass dass es Eltern gibt, ja, die, sobald das Kind einen Schritt vor die Tür setzt, am besten einen Bauhelm aufgesetzt wird. Und dann muss dann jeder Schritt kontrolliert werden und ständig halt Handy-Tracking am besten und was weiß ich. Und der Spielplatz muss top-TÜV geprüft sein mit dem Kram, mit dem wir früher, jetzt fange ich auch schon so früher an, ja, aber an der Stelle finde ich es echt auch berechtigt mit dem Zeug, so wie wir früher gespielt haben, auch ohne dieses Handy, dass man wusste, wo wir sind, damit kämen, glaube ich, heute viele Eltern überhaupt nicht mehr klar. Das wär viel zu angstbesetzt. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber so eine Laissez-faire würde ja heißen, dass man von etwas weiß und es dann trotzdem halt einfach geschehen lässt. Das wird es auch geben. Aber wie du schon sagst, viele Eltern sind sich, glaube ich, gar nicht da bewusst, was da alles passiert. Viele sind es vielleicht auch und haben da so einen naiven Blick drauf. Aber das kann ich aus meiner Sicht, so wie ich auf das Kind schaue, überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man einen völlig freien Umgang so mit der virtuellen Welt seinem Kind gestattet und dann total angstvoll ist, wenn das Kind vor die Tür geht. Genau umgekehrt müsste es sein. Da ist für mich halt ein Stück verkehrte Welt.
Ja.
Und da habe ich auch das Gefühl, dass das den Kindern, wenn diese Welt an der Stelle verkehrt ist, nicht gut tut. Dass das nicht gut für die Entwicklung der Kinder ist.
Ja, ich meine, letztendlich gibt es ja momentan auch diese Diskussionen, ne? Ab wann zum Beispiel Social Media, ab 14 und so weiter. Und natürlich habe ich da auch eine eigene Meinung dazu, auch
die
aufgrund
würde mich
dessen,
interessieren auch.
Ne, dass ich ja mit Kindern arbeite und ich bin halt auch jemand, der diese Gadgets liebt und ich bin die Erste, die gerne irgendwas Neues ausprobiert und lebt das den Kindern ja auch vor letztendlich, ne? Dass ich auch Dinge ausprobiere. Also ich glaube, die Schule hätte noch nicht so früh iPads in die Klassen gebracht, wenn ich nicht dort gearbeitet hätte, weil ich dann einfach auch alles erklärt habe und weiß und da auch einen geschützten Rahmen dann anbieten kann in Form von, dass die iPads einen Code haben und dass man einen Timer stellen kann, dass nach so und so vielen Minuten, also die Kinder haben bei uns 20 bis 30 Minuten iPad-Zeit am Tag.
Am Tag.
Und dann stelle ich den Timer ein und dann geht der Bildschirm nach dieser Zeit aus und durch den Code können die ja auch nicht weitermachen. Und die Kinder, du kannst ihnen vertrauen. Ja, vielleicht schaltet auch mal jemand, wenn die das wissen, die Kinder sind ja schlau, solche Geräte werden ganz schnell von denen ja auch verstanden.
Gecheckt, so.
Natürlich kann ein Kind innerhalb dieser 30 Minuten auch die Zeit wieder nach 10 Minuten, nochmal 10 Minuten weitermachen. Aber ich merke das ja trotzdem. Es sind 6 iPads für jede Klassenstufe 1. Und natürlich fällt mir das auf, wenn ein Kind jetzt eine Stunde lang das iPad hätte, weil andere Kinder wollen das iPad ja auch haben. So, ne? Und der hat auch immer noch und wie auch immer. Bei den Älteren zum Beispiel haben wir auch gesagt, die können ein bisschen mehr iPad-Zeit bekommen, weil die auch einfach tiefere Recherchen machen und viel mehr Fragen und ein Volumen einfach auch haben, was sie wissen wollen und Umgang und so weiter. Aber ja, dadurch, dass ich das halt auch gerne mache, kommen die Kinder natürlich da auch viel in Kontakt und dementsprechend muss ich mich auch immer wieder damit auseinandersetzen, was ist gut, was ist schädlich und wie lernen die Kinder halt eben diesen gesunden Umgang kennen, also sinnvoll das zu nutzen und es nicht auszunutzen. Und es ist ganz wichtig, mir ist es immer, es ist eine Ergänzung, es ist nie ein Ersatz für etwas, es ist immer ein Add-on. Also es gibt auch die Regel, es gibt Lern-Apps, die dürfen die Kinder ab 11 Uhr dürfen sie das nutzen, weil vorher ist es ganz wichtig, dass sie eben noch diese konkreten Dinge, die im Regal auf sie warten, begreifend lernen können. Und deswegen sagen wir auch immer, das ist eine Ergänzung. Hast du heute schon selber was in Lesen, Schreiben, Rechnen gemacht? Nee, sie sind auch dann ehrlich, ja, und ich weiß ja auch, was sie gearbeitet haben und das wissen die auch, dass ich weiß, was sie gearbeitet haben. Und dementsprechend, ist es total wichtig, dass die Kinder den Umgang lernen, aber jetzt ist natürlich meine Frage, ja, die Meinung zu der Frage, was sage ich jetzt zu ab 14, ja, ich meine jetzt das Alter, ob das jetzt 12, 13 oder 14 ist, würde ich jetzt erstmal so ein bisschen ausklammern. Da bin ich jetzt wahrscheinlich nicht so sehr in dieser Forschung drin, wie das Gehirn und so weiter. Ich meine, das verändert sich ja auch, ne? Wir merken ja, also zumindest wird das so gesagt und ich finde, das kann ich auch bestätigen, dass durch die Umwelteinflüsse, durch die Ernährung, die Kinder viel früher in eine Pubertät einfach schon kommen. Und dementsprechend, wie du es jetzt eben auch schon gesagt hast, ist es dieses nicht mehr ab 14, sondern vielleicht schon ab 10, 12, also das ist alles um 2 Jahre irgendwie schon vorgeschoben, weil du hast ja gesagt, ihr habt ab 14, aber Josh hat ja schon ab 12 sozusagen da nachgefragt und jetzt ist es einfach wirklich um 2 Jahre vorher, dass 10-Jährige da schon ein großes Interesse haben und am liebsten auch eben TikTok, Instagram, WhatsApp
wobei
haben wollen.
Natürlich gesetzt ist, dass zur Pubertät halt
ja.
Dass, der Aufenthalt im sozialen, ja. im virtuellen sozialen Raum irgendwie sein muss.
Ja. Nee.
Es ist tatsächlich, glaube ich, schon so gekoppelt. Und ich glaube auch, dass man diese Uhren nur schwer zurückdrehen kann. Ich meine, Australien versucht es ja jetzt, gell? Weil genau in da, wo es ja drum geht, seine soziale Kompetenz irgendwie aufzubauen, ist ja tatsächlich sind diese sozialen Medien halt eher hinderlich. Gell?
Ja.
Du lernst ja dadurch vermeiden. Mhm. Es ist für uns Menschen ja auch herausfordernd, in Kontakt zu sein, vielleicht Widerspruch zu bekommen, einen Augenkontakt zu halten, so jemanden im Raum wahrzunehmen, zu respektieren und sowas. Ja, das ist herausfordernd und auch gänzlich anders, als wenn du mit jemandem nur virtuell umgehst.
Ja. Deswegen das Alter nochmal ausklammern. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es eigentlich viel früher schon auch dieses Verbot, was Social Media betrifft. Ja, jetzt Handynutzung kann man nochmal separieren, würde ich sagen, letztendlich. Ne? Jetzt die Kommunikation mit den Freunden über WhatsApp oder WhatsApp ist ja auch eine Altersbegrenzung. Ja, die würde ich als Eltern eigentlich auch, ich empfehle immer, das auch einzuhalten. Ja. Das ist eine Empfehlung. Ne? Das ist wie bei Film gucken, Serien gucken. Da gibt es ja auch eine Altersvorgabe. Und wenn aber dann die Eltern der Meinung sind, mein Kind kann diesen Film gucken, dann kann das auch ein Elternteil für sich individuell entscheiden, ich mache das, ja. Ist ja immer nur eine Empfehlung. Und jetzt bei Social Media, da geht es ja wirklich um eine Anmeldung. Du musst ja dich anmelden, um das zu nutzen. Und ich habe mich jetzt vor ein paar Tagen, habe ich mich erstmal bei TikTok angemeldet, weil ich jetzt auch denke, hey, ich muss wissen, was da abgeht. Ich höre da immer was, ja.
Okay.
Und das war bisher immer so tabu für mich, weil ich einfach nichts Gutes höre. Und jetzt habe ich gesagt, ja, aber ich muss einfach mal hinter die Kulissen auch gucken.
Du meinst, als Pädagogin musst du auch wissen, womit sich die Kids da beschäftigen.
Ja. Um auch mal irgendwie mitsprechen zu können. Letztendlich nutze ich Instagram und das ist ähnlich, ne? Aber es ist, also ich
kenne nicht mal Instagram insofern.
Also, okay, also, aber ich bin momentan eher schockiert so, was ja auch erstmal gut ist, weil ich da ja jetzt eine ganz andere Haltung habe, wenn ich mitbekomme, sie würden jetzt über TikTok reden, so, da habe ich jetzt auch eine Meinung zu. Und kann sie natürlich da auch in diesem Sinne ein bisschen auch mitteilen und auch dazu was sagen, als wenn ich halt nichts sagen kann.
Ja, dich in der Hinsicht als Begleiterin zu haben, ist halt auch Gold wert. Ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile und ich bin ja eigentlich auch dein Schüler in der Hinsicht, ja. Also ich kenne mich in vielen Bereichen nicht aus. Das ist vieles so learning by doing und gerade so das Nötigste, dass ich so das, was ich halt brauche, um eigentlich meine Buchhaltung zu machen in erster Linie. Für mich ist das kein Aufwerten meiner Freizeit, dadurch, dass ich spannend finde, was man mit den Sachen so alles anstellen kann. Aber du hast da ja wirklich eine große Affinität zu und kannst dann natürlich auch, wie du es auch für mich bist, eine großartige Unterstützung für die Kinder sein, im besten Sinne. Welche Möglichkeiten bietet das? Wie kann ich das nutzen? Du hast dann auch das Know-how, halt diese Sachen, wie du sagst, mit dem Timer. Du kannst das ja dann alles auch so einsetzen, dass es kindgerecht ist. Das ist, und das finde ich da schon auch sehr wichtig. So würde ich es mir tatsächlich wünschen. Gell?
Genau.
Aber an vielen Stellen passiert das ja auch so unkontrolliert. Und gerade wenn man es jetzt nicht im schulischen Rahmen macht, sondern wie Eltern damit umgehen, vielleicht menschlich total nachvollziehbar, ist das halt auch ein Medium, das so eine vermeintliche Stressentlastung mit sich bringt. Vermeintlich deswegen, weil es aus meiner Sicht nicht folgenlos bleibt. Du hast vielleicht erstmal deine Ruhe nach einem anstrengenden Arbeitstag, wenn das Kind nörgelt und sowas und du drückst ihm einfach irgendwie so ein Ding in die Hand, wie wir vielleicht vorm Fernseher gesessen haben oder sowas.
Ja.
Und diese Reizüberflutung wird ja immer krasser.
Genau.
Ja, das ist ja schon immer intensiver, was da mit dir passiert. Und du hast dann vielleicht erstmal deine Ruhe, aber du hast dann vielleicht ein problematisches Kind. Ja. Wenn du bis, wir hatten es ja das letzte Mal, ich habe es nochmal nachgeguckt, der präfrontale Kortex.
Ja, super.
Und das entwickelt sich ja alles noch. Und in dem Moment der Entwicklung, wenn du mit dieser Art Reizen halt Kinder befeuerst, und dann hast du da Symptome wie ADHS und so, aber ich will jetzt hier kein Halbwissen, da bin ich nicht geschult und sowas. Ich möchte jetzt hier keine Zusammenhänge erschließen, aber was ich sagen will ist, dass das bestimmte Folgen für die Entwicklung der Kinder hat, die durchaus auch problematisch sind.
Ja, die Aufmerksamkeitsspanne, du hast es schon getroffen. So. Das finde ich auch, dass Kinder eine geringere Aufmerksamkeitsspanne haben und eher so dieses Belohnungssystem. Ne? Das ist ja Handy, da spielen die dann drauf, Gamification, also immer irgendeine Belohnung und die ist sofort da. Und das ist natürlich für unser Gehirn total gut, wenn sofort was ausgeschüttet wird, was Glückshormone betrifft und man belohnt ist und nicht irgendwie erst 5 Wochen warten muss, bis man sein Plakat fertig hat und dann von den Kindern Feedback bekommt und das verpufft dann so. Es ist dann wirklich etwas, was ich jetzt auch schon spüre, dass ich das Gefühl habe, ich müsste in meinen Darbietungen irgendwie so auch eine Konfettikanone haben und irgendwie pling pling und yeah.
Brad Pitt
und
noch als Gast da.
Ja, genau,
und so.
Also wirklich irgendein Feuerwerk abschießen muss, dass die Kinder irgendwie da total on fire sind und sagen, boah, das war jetzt super. Ja, das merkt man schon, oder mit der Aufmerksamkeitsspanne, das wird ja schon analysiert, so auf Instagram, so nach dem Motto, mach dein Reel nicht länger als 10 Sekunden, weil alle User, solche Apps, die lesen das ja aus, wie lange guckt sich jemand ein Bild an. Also das können die Geräte ja schon herausbekommen, wie lange ein Bild im Bildschirm ist. Und aufgrund dessen werden dann halt solche Analysen ja auch gemacht. Und dann wird gesagt, ja, die Zeit sind so und so viele Sekunden, keine Ahnung. Und dementsprechend, ja, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen.
Und weißt du, was ich daran so bitter finde? Dass ich das als eine anti-intellektuelle Veranstaltung wahrnehme. Weil diese ganzen Entwicklungen, diese ganzen Technik- und Entertainment-Entwicklungen, die sind alle total auf unser Rückenmark ausgerichtet. Die holen uns tatsächlich so an so einer ganz archaischen Stufe unserer Entwicklung, holen die uns ab und bedienen uns emotional auf eine Art und Weise, so, das ist alles so Stammhirnlogik. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir im Zuge unserer Bildung auch mit den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir unsere Neugier drauf ausrichten, dass das nicht alles nur so auf dieses archaische Glücksgefühl und da habe ich jetzt hier wieder einen Dopaminkick und so, sondern dass es eine Bereicherung ist, Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen, so den Überbau zu kapieren, die Muster zu entschlüsseln. So, das ist was mich begeistert. Und wenn ich mit sowas dann in den öffentlichen Raum gehe und dem das Wort rede, wie das sowieso den Intellektuellen schnell passiert, bist du halt irgendwie so der Nervsack und Spielverderber und die Spaßbremse und sowas. Ja. Aber das ist was ich halt tatsächlich immer intensiver wahrnehme. Dass die immer ausgefuchster werden, halt das, ich in Anführungszeichen, ja, das Rückenmark zu beschießen. Jetzt nicht unbedingt das Potenzial, zu dem wir tatsächlich in der Lage sind, zu heben und damit zu arbeiten, sondern tatsächlich immer die Ebene drunter. Und du bist immer so in der Eigenverantwortung. Man überlässt das den Menschen, was dann auch heißt, dass es sehr davon abhängig sind, an welchem Platz in unserer Gesellschaft stehen sie. Und vielleicht dann noch ein Stück weit den Eltern, den Erziehern, sowas, ja. davon bist du im Prinzip abhängig, ob du mehr in deinem Leben, so in deiner kindlichen Bildung erfährst auf dem Weg zum Erwachsenen, was so über dieses Rückenmarksding hinausgeht. Mhm. Ja. Und ich finde es fast schon kaum noch möglich, sich dem zu erwehren. Ich meine, in der Grundschule geht es vielleicht noch, aber wenn ich mir jetzt so einen Sekundarschulbetrieb vorstelle, meine Güte, das ist ja schon wirklich hart.
Genau, da geht es dann auch wirklich richtig ab. Also da ist wirklich jetzt Grundschule noch high to die. Also, aber da, gut, ich habe da jetzt nicht viel gearbeitet, aber man kriegt es ja dann trotzdem durch die Kollegen und so weiter, kriegt man ja mit, was es da für Themen gibt. Und nochmal so zu dieser ganzen Social-Media-Sache, also das, was ich jetzt bei dir auch rausgehört habe, ist, dass du auch eher dafür bist, dass es von oben sozusagen klar begrenzt ist. Das heißt, es gibt diese klaren Regeln, dass Eltern auch wissen, es ist Social-Media nur ab, sagen wir mal jetzt 14 Jahren, weil das jetzt ja gerade ein Thema wird, dass das von oben, sage ich jetzt mal, geregelt ist, dass es verboten ist, unter 14 diese Sachen zu benutzen.
Ja, also ich würde, das ist ja, da kann man auch wieder ein größeres Bild zeichnen. Diese Kinder sind ja keine Wählerschaft. Hm. Ja, die machen kein Kreuz. Hm. Insofern wird da immer sehr schnell über irgendwelche Verbote diskutiert. Hm. Ja. So, es wäre doch gut, wenn man das denen verbietet. Hm. Dann haben wir diese Probleme nicht mehr. Hm. Während, wenn jetzt die Wählerschaft zum Beispiel, was sie nicht mal tut, aber wenn schon zur Diskussion steht, dass man vielleicht verbietet, wenn eine Heizung kaputt geht, das nicht mehr fossil zu betreiben, dann ist das der totale Eingriff in die persönliche Freiheit und was weiß ich was alles. Ja. Also da ist auch schon mal immer wieder spannend zu sehen, wie Politik so funktioniert. Aber davon abgesehen bin ich eigentlich nicht aus Selbstzweck für ein Verbot oder für eine Zensur von sowas, sondern der Wert, der mich da anleitet, ist die Chancengleichheit.
Mhm. Ja. Ja.
Und um Chancengleichheit gewähren zu können, um Kindern die Möglichkeit zu geben, halt eine gute Bildung zu erhalten und ein eigenverantwortlicher Erwachsener zu werden, halte ich für sinnvoll, dass man bestimmte Einflüsse begrenzt.
Ja, gut. Also ich sehe es auch so, dass es auf jeden Fall sein sollte, dass die Kinder, dass es da eine Altersbegrenzung gibt. Und wie gesagt, jetzt bei TikTok habe ich mich jetzt neulich angemeldet und da musste ich dann eben auch mein Geburtsdatum eingeben, aber ich musste mich jetzt nicht irgendwie verifizieren. Und bei TikTok ist es aber so, wenn du selbst live gehen möchtest, das heißt, auf TikTok gibt es Live-Videos, da gehen Leute dann eben live und zeigen irgendwas, machen irgendwas. Und dafür, das finde ich jetzt wiederum schon mal sehr gut, das zu wissen, wenn du selbst live gehst, musst du dich verifizieren, einmal wieder mit deinem Alter, über ein Selfie, also es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, ein Selfie, ein Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder nochmal ein dritter Schritt ist dann eben auch die Kombination mit Personalausweis und ein Selfie, also doppelt gemoppelt sozusagen. Und damit sichert TikTok sich halt ab, dass die Person, die jetzt live geht, auch wirklich über 18 ist. Mhm. Das finde ich gut.
Du musst über 18 sein.
Ja. Genau.
Das ist.
Ja, genau, ab 18.
Es sei denn, du bist halt auch wieder findig und weißt das irgendwie auszutricksen und so.
Du hast einen Personalausweis von deinen Eltern, ne? Also das ist natürlich auch wieder klar, dass das da, aber gut, ein Selfie kannst du von deinen Eltern theoretisch machen und dann hochladen. Ja, aber du musst es live machen.
Aber es ist schon mal ganz gut zu hören, dass dem so ist.
Du musst in dem Moment, wo du das verifizieren willst, musst du in diesem Moment jemanden fotografieren. Du kannst kein Foto hochladen. Mhm. Genau. Und das finde ich jetzt schon mal irgendwie eine gute Maßnahme. Aber jeder kann diesem Live-Video als Zuschauer beitreten. Auch unter 18. Ja, also das heißt, das ist ja in dem Sinne, wenn ein Kind sich bei TikTok anmeldet, ist es ja nicht ehrlich. Die können ja rechnen. Die rechnen sich dann so zurück, damit sie eben nicht als 10-Jährige jetzt TikTok nutzen. Weil das würde ja wahrscheinlich vom System auch, da kenne ich mich jetzt nicht aus bei TikTok, ob es da irgendwo sozusagen einen Ausschluss gibt. Sodass die Kinder ja wissen, wenn ich bei TikTok mitmachen will, muss ich mindestens 14 sein, dann gebe ich mein Alter so ein. Kann ich einfach machen. Ne? Dann gibt es aber keine Rückmeldung, keine Bestätigung. Ich bin jetzt wirklich 14 Jahre alt durch ein Dokument, was man nachweisen muss. Und das, muss ich sagen, das wünsche ich mir, dass es wirklich da eine Absicherung gibt, dass Kinder sich nicht, wenn sie ein Smartphone haben, was von ihren Eltern nicht eng begleitet wird, dass sie sich nicht einfach dort, wie sie wollen, anmelden können. Weil ich bin schockiert, was ich selbst auf Instagram mittlerweile angezeigt bekommen habe neulich. Und wenn du einmal eine Sekunde zu lange da drauf guckst, kriegst du von diesen Videos ganz viel.
Ja, ja, so ist das.
Und das ist eine ganz große Gefahr. Und das Handy weiß halt nun mal nicht, wer das jetzt gerade nutzt.
Ich meine, auch der Zugang so zur Pornografie und sowas. Hm. Ja, das sind ja zwei, drei Klicks. Hm. Wenn du dich da nicht drum kümmerst als Eltern, wenn du das einfach laufen lässt, dann ergießt sich diese Welt schon über die kleinsten Kinder.
Ja, und auch teilweise so subtil, dass ich manchmal selbst schockiert bin, dass es bei mir in der Timeline einfach auftaucht und dann habe ich ja gar nichts gezielt auch eingegeben, so nach dem Motto, ja. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil darum geht es jetzt hier gar nicht, aber also ich finde es schon erschreckend, dass man das nicht einfach so frei zugänglich geben sollte. Ja. Und da ist es halt eben wichtig, dass die Eltern damit auseinandersetzen. Und ich habe aber so das Gefühl, dass die Generation, die jetzt kommen, die wachsen ja mit diesen digitalen Sachen auf. Also wir sind jetzt ja gerade noch in so einer Schnittstelle, wo es noch ganz viele Eltern gibt, die selbst keine Handys in diesen, noch gar nicht so diese lange Erfahrung haben und dementsprechend ihren Kindern das einfach gegeben haben. Und das vielleicht, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt was heranwächst, was nicht mehr so.
Vielleicht ist diese Hoffnung durchaus auch gerechtfertigt.
Nichtsdestotrotz muss es diese Regel geben, aber.
Ich habe halt so ein bisschen den Eindruck, dass diese Entwicklung so schnell ist, dass die Generation, die jetzt davon geprägt ist und dann Eltern wird und dementsprechend in der Lage ist, das mitzugehen, sich dann schon wieder ganz anderen technischen Entwicklungen, wobei natürlich ist dann so diese Hürde vom Analogen zum Digitalen, die ist schon mal genommen, auf jeden Fall, die ist schon mal genommen.
Und es wird auch immer Eltern geben, die da nicht sich so kümmern. Das ist mir schon auch klar jetzt, ne? Dass es auch welche geben wird, die eher sagen, nimm das Handy, dann habe ich meine Ruhe. So.
Ja.
Ne? Das kann man nicht auffangen. Aber was du auch noch angesprochen hast, so mit diesen Gleichberechtigungen, das habe ich jetzt bei X gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das, was der geschrieben hat, aber er hat halt gesagt, ja, er findet das gut und hat beim Abendbrot seine Kinder gefragt, was die denn davon halten, wenn jetzt diese Regelung kommt, Handys bzw. Social Media erst ab 14 Jahren. Und dann haben die Kinder gesagt, ja, wir fänden das gut, dann sind wir nicht mehr die Einzigen, die es nicht dürfen. Ne? Also auch mal aus dieser Sichtweite zu gucken, dass es ja immer noch Kinder gibt, wo die Eltern einfach konsequent sind und nun mal die Mehrheit aber es hat und es immer eine Minderheit gibt, die es nicht dürfen.
Ja.
Und also ich meine, das war früher in meiner Kindheit auch so ein typisches Ding. Alle durften länger auf der Party bleiben, aber ich war die erste, die dann schon als einzige früher heimgefahren werden musste und die alle gesagt haben, oh, ruf doch zu Hause an und frag, ob du länger bleiben kannst, ja. Ich meine, ich durfte dann immer eine halbe Stunde oder so länger bleiben, aber ich war trotzdem immer diejenige, die halt als erstes nach Hause gefahren wurde und fand das natürlich zu dem Zeitpunkt auch doof. Aber es war auch richtig, dass meine Eltern das einfach so gemacht haben. Mhm. Ne? Also da muss man leider dann in dem Falle über die Köpfe der Kinder das einfach als Erziehungsberechtigter, muss man das dann halt auch regeln.
Ja, und ich finde, da sind wir als Gesellschaft auch dafür verantwortlich.
Mhm.
Wir müssen auch danach schauen, dass wir Eltern Erziehungshilfe geben.
Ja.
Das ist auch ein Aspekt, der für mich viel zu stark individualisiert ist.
Mhm.
Ich meine, das will man als Eltern auch nicht unbedingt haben.
Mhm.
Stell dir eine Begebenheit im Supermarkt vor, das Kind verhält sich auffällig und irgendwer fühlt sich da ein bisschen mitverantwortlich und spricht dann das Kind an, na, bist du ein bisschen frustriert, naja, du kannst halt nicht alles haben, so versucht da so mit zu regeln. Da würden ja in aller Regel die Eltern alarmiert sein und denken, was hängst du dich hier in, was soll das hier? So, ja. Aber eigentlich würde ich das gut finden, ja? wenn man das als einen solidarischen Auftrag sieht, dass man halt sich für die Kinder in unserer Gesellschaft auch mitverantwortlich fühlt. Hm. Wenn denn schon nicht direkt, weil man Angst hat, halt, man überschreitet da eine Grenze und holt sich irgendwie eine Abfuhr oder so. dann aber zumindest halt, was so das Reglement betrifft, ja, dass man an bestimmten Stellen es Eltern halt auch leichter macht. Hm. Und ich glaube, wir sind im Moment an einem Punkt, da haben es Eltern total schwer, gegen diese digitale Flut anzugehen. Ja. Also ich habe jetzt nicht mehr mit einem jungen Kind zu tun, aber ich kenne diese Ohnmachtsgefühle in der Erziehung. Hm. Und ich denke mir, das ist, was diese sozialen Netzwerken betrifft, bestimmt in der jetzigen Elterngeneration sehr ausgeprägt.
Hm. Ja.
Und wie nimmst du das wahr in Bezug auf die Kinder? Würdest du sagen, halt die Kinder in deiner Klasse sind in Bezug auf diese digitale Welt auch unruhiger als die Kinder noch so vor 10, 15 Jahren?
Schwierig zu sagen, weil dadurch, dass die ja doch noch sehr jung sind, glaube ich jetzt eben nicht, dass dieser Konsum schon so stark dann ist, dass sie davon unruhiger sind. Aber das haben wir jetzt uns auch gedacht. Also es ist jetzt schon seit einem Jahr, dass uns auffällt, dass wir, früher hattest du vielleicht so 1, 2 Kinder, die besonders waren. Und wo du mal dann ein bisschen intensiver drüber sprechen musstest. Ne? Wie kann man dem Kind, wie kann man das begleiten, Bedürfnisse einen Rahmen geben.
Das heißt, deren Verhalten brauchte mehr Aufmerksamkeit als andere.
Genau. Und es ist jetzt schon so, dass das sehr gestiegen ist, dass es eher mehr Kinder gibt, die eine Besonderheit haben, ein Extra haben, als jetzt eben vor einigen Jahren. Und da ist die Frage, wo kommt das her?
Wo kommt das her?
Ne? Also du hast vorhin schon mal, dass du dich da jetzt nicht irgendwie auskennst mit ADHS und so weiter. Aber es ist schon so, dass tatsächlich jetzt mittlerweile ich mehr Kinder mit einer Diagnose ADHS unterrichte als eben vor ein paar Jahren. Und dann ist die Frage, ist das die Ernährung der Mutter? Ne? Also wie, das ist ja einfach nur eine Neurodivergenz. Das Gehirn ist einfach anders, was ja durchaus auch positiv sein kann. Und wir empfinden das halt immer, die Gesellschaft empfindet das ja, sind wir ja gerade auch in so einem Wandel, dass da ja neue Erkenntnisse gibt.
Blick drauf zu haben,
und tatsächlich mal einen anderen Blick drauf haben. Aber dass ja eher die störenden Kinder sind und die nicht richtig sitzen. Aber das ist die Umgebung, die das ja dazu bringt, dass die Kinder so sind, wie sie sind. Und wir aber ja in unserer Schulform ja individuell, wie ich es letztes Mal schon erwähnt habe, individuell auf das Kind gucken und dementsprechend auch teilweise diese Probleme gar nicht haben. So, aber trotzdem fällt es halt auf, dass immer mehr Kinder, ob es jetzt eben ein ADHS ist, dieses Unruhigsein muss ja nicht gleich ADHS sein, einfach so eine Besonderheit mit sich bringt, wo man auch ein bisschen improvisieren muss und gucken muss und auch ausprobieren muss. So, hatte ich jetzt noch gar nicht, muss ich jetzt mal gucken, wie ich mit umgehe. Und das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich dann höre in einem Elterngespräch, dass die Kinder halt stundenlang Social Media, Internet, Handy, wie auch immer konsumieren. Aber es ist die Frage, wie ehrlich sind die Eltern in einem Gespräch? Also wie viel kriege ich dann Einblicke in diese Welt der Privaten? Ne? Wie machen die das? Zum Beispiel Pokémon war jetzt wieder ein Riesenthema, ja, mit diesen ganzen Karten und so weiter. Das ist aber wieder eher was ja gar nicht digital stattfindet, ne, wo man auch denkt, so, ja, das ist jetzt wieder gekommen, wieder neu und es war schon mal und immer wieder werden da die Karten getauscht und da lernen die auch ganz viel Soziales und so weiter. Aber ja, es gibt trotzdem auch die Kinder, die gerne den ganzen Tag zocken wollen und total in diesen Wettbewerb reingehen. Also ich habe jetzt gerade noch nie eine Gruppe gehabt, die so krass sich selbst challengen, die Uhr stellen, wie schnell sie irgendeinen binomischen Kubus zusammenbauen können, wie viele Seiten Schulausgangsschrift sie in 30 Minuten schaffen. Also das ist so eine kleine Gruppe, die challenged sich jetzt. Und Challenge ist eigentlich bei Montessori jetzt nicht das Thema. Ne? Jetzt geht es nicht darum, irgendwie schneller, besser weiter zu sein. Und trotzdem bringen die das mit. Und das ist auf jeden Fall jetzt.
Aber ist ja auch okay, ne?
Es ist was die Kinder mitbringen. Und wir das jetzt auch zulassen in einem bestimmten Rahmen. Also wenn es eskaliert, müssen wir dann auch
irgendwann
wieder halt sagen, also diese Frustrationstoleranz, ja, die wird da jetzt auch trainiert, sage ich jetzt mal, auch zu verlieren.
Dass der Verlierer auch jetzt nicht irgendwie so der totale Loser ist, sondern das.
Aber eigentlich gucken wir intraindividuell. Jedes Kind soll sich selbst betrachten und gucken, was habe ich vor einem halben Jahr geschafft und was kann ich jetzt und nicht, was haben andere geschafft. Ja. Darum geht es eigentlich gar nicht. Und trotzdem ist es jetzt etwas, die Pädagogik, das habe ich letzte Woche ja auch so angeschnitten, dass jetzt wir gucken müssen, dass sich die Pädagogik auch an die Welt jetzt, hier und jetzt anpassen muss und gucken muss, dass Elemente, die Maria Montessori nicht gedacht hat, weil es einfach noch nicht existierte, jetzt trotzdem irgendwie angehen und für uns eine Antwort finden. Wie würde das Maria Montessori machen?
Auf jeden Fall, das leuchtet mir total ein. Aber jetzt so der Idealist in mir würde jetzt sagen, halt bestimmte Aspekte, die Maria Montessori, die ich kenne und die ich wichtig finde, die sind heute umso wichtiger. Die gehen vielleicht tatsächlich, die bilden auch ein Gegengewicht zu dem, was jetzt stattfindet. Aber gerade deswegen finde ich es auch wichtig. Finde ich es auch wichtig, das nicht aufzugeben und zu sagen, ja, heute ist halt einfach alles schneller und heute muss man halt auch schon Grundschulkindern was weiß ich, Avengers Endgame präsentieren, wenn man Unterricht macht oder so. Da ist es auch wichtig, halt einen Schritt auch zurückzugehen.
Ja, zu entschleunigen.
Genau.
Und zwar so eine Mischung letztendlich, ne? So eine Ergänzung stattfinden lassen, das Internet eben die Chancen zu sehen, aber auch Regeln und Gefahren zu besprechen, dass die Kinder eben, und das auch nochmal wichtig mit diesem, ich finde eine Regel erst ab 14 mit wirklich einer guten, fundierten Sicherheit und Prüfung, dass es auch wirklich das Kind schon 14 ist. Das finde ich super essentiell. Aber trotzdem müssen die Kinder ja im Vorfeld, bevor sie 14 werden, lernen, wie sie damit umgehen.
Ja.
Und natürlich muss dann dadurch ja auch die Kinder damit konfrontiert werden in der Schule, wie sieht denn Social Media aus? Was gibt es denn da für Gefahren im Vorfeld, bevor sie es eben dann nutzen? Ja, und den Eltern kann man das am Elternabend eben nahelegen, sich da zu informieren. Es gibt ganz tolle Internetseiten, internet-abc.de, da gibt es eine Elternrubrik, wo sich Eltern einfach auch informieren können. Aber das müssen sie halt selber tun. Das ist halt eben die Sache.
Ja. Ja. Ich meine, wenn du jetzt mein Tätigkeitsfeld nimmst, die Musik, wo ich tatsächlich sehr bedauere, dass gerade auch bei jungen Menschen diese Teilnahme an Live-Konzerten, gerade was so die kleinen Clubs betrifft. Mhm. Ja, ich meine, da wird dann das Geld zusammengespart, das man hat, um dann Taylor Swift zu sehen und sowas. Ja, das ist dann auch ein Riesen-Event, das ist ja auch toll. Ja, aber dass so dieses, ich gehe abends weg und lasse mich tatsächlich von Leuten unterhalten, die mir relativ nahe sind, die da was zusammen machen, die als Gruppe zusammen funktionieren und eine Zeit investiert haben und mit einer Qualität was darbieten, was auch eine besondere emotionale Kraft hat. Ja. Und einfach eine ganz andere Form von Kraft entwickelt und von Event auch bietet, als jetzt auf YouTube sich Musik anzuhören. Ja. Das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Und ich bedauere das, dass das halt sehr viel in diesem virtuellen Raum stattfindet. Gell? Ich meine, da könnte ich jetzt noch auf andere Aspekte kommen, halt, dass Musik als Wert tatsächlich auch sehr beliebig geworden ist. Gell? Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Aber einfach der Aspekt, dass ich eigentlich etwas erleben kann, was aber kaum stattfindet oder immer weniger wird. Da ist meine Hoffnung, dass das wieder zurückkommt, weil ich weiß ja, was das für eine Kraft hat, wenn Menschen das erleben, was das mit ihnen macht und so, wie besonders das ist. Und diese Besonderheit wird halt einfach nicht wahrgenommen, weil es einfach nicht ausprobiert wird.
Ja.
Und da gehen so bestimmte Kulturpraktiken verloren, weil sie einfach nicht mehr in der Palette dessen drin sind, das probiere ich mal aus. Mhm. Und da finde ich halt auch wichtig, dass es diese Angebote auch gibt, mhm. ja, dass man Kindern auch immer wieder Angebote macht und auch Dinge ermöglicht, mhm. die vielleicht jetzt erstmal nicht unbedingt ganz oben auf der Liste stehen und auch ermutigt. Ja.
Ja.
Ich meine, da klar wird dann jeder, ich bin der Musiker und habe dann das Gefühl, das ist was Wichtiges, was irgendwie die Kinder erreichen muss, so wird dann wahrscheinlich jeder so seine Aspekte haben. Aber das ist ja auch wirklich sehr eindrücklich, vielleicht kannst du es auch bestätigen, ja? Wenn du bist ja jetzt in dem Sinne keine Musikerin, aber du kennst die Live-Events, dass das schon einfach auch was sehr Besonderes ist.
Ja, ja, klar, es ist ja viel auch Ausdruck, man ist mit anderen zusammen, also mich berührt Musik auch stellenweise sehr, so. Es macht ja wirklich sehr viel mit einem und mein Gedanke war jetzt auch, von letzter Episode, wo wir von dem großen Ganzen gesprochen haben. Und einem Kind sollte ja dann, wenn es jetzt um Kunst und Kultur geht, sollte ihm ja auch die ganze Palette irgendwie ermöglicht werden, dass es mal auch das erleben darf, um dann für sich daraus etwas zu ziehen, um eben festzustellen, ich gehe jetzt immer auf ein Konzert. Ja,
ja, und ich meine, es berührt ja schon, wenn die Scheibe dazwischen ist, ne? Wenn es nur auf so einem Gadget stattfindet. Mhm. Und wie sehr berührt es, wenn es direkt ist. Gell?
Ja, ich muss auch sagen, die meisten Live-Versionen von Songs sind einfach auch viel besser. Ja.
Ja.
Also wenn ich jetzt manchmal irgendwie einen Live-Song höre, jetzt nur vom Handy, und dann in die Original, also in die CD-Platten-Studio-Version reinhöre, denke ich mir, oh, da fehlt irgendwas, ne? Und das dann wirklich live zu erleben, ist nochmal eine Spur emotionaler und beeindruckender.
Die Musik ist halt auch eine Kunst in der Zeit, gell? Mm. Das heißt, die lebt in dem Moment. Und in dem Moment, in dem ich sie erlebe und in dem sie gemacht wird, spielt auch diese Perfektion gar keine so große Rolle. Natürlich ist, wenn man jetzt so einen Live-Moment einfängt und man hört das auf YouTube, das klingt oft sehr unperfekt. Mhm. Schlechter Sound, vielleicht ist die Band auch nicht perfekt aufgelegt oder wird ein Fehler gespielt oder sowas. Und wenn du das dann in diesem analytischen Lupenmodus siehst, ja, dann ist natürlich die Gefahr da, dass man sowas halt geringschätzt.
Ja.
Während wenn man in dem Moment dabei ist, in der Zeit, in der es passiert, die Emotion erlebt, das hat eine ganz andere Dimension. Das
ist ein Erlebnis.
Ja. Und insofern bedeutet ja diese digitale Welt nicht nur in Bezug auf Musik, sondern in Bezug auf ganz viele Dinge halt eben so eine Scheibe. Ja? So wie vielleicht die Gedankenwelt uns davon trennt, im Flow zu sein. Die Analyse, das hat was ganz Tolles, wenn der Mensch in der Lage ist, Dinge zu erfassen und darüber nachzudenken. Aber erleben, so richtig im Flow sein und erfüllt davon zu sein, findet ja immer eigentlich dann statt, wenn der Kopf ruhig ist. Gell? Wenn wir einfach nur erleben und uns einlassen und begeistert davon sind. Gell?
Ja, deswegen machen wir ja auch einen Podcast, weil es auch einfach noch ein aktives Gespräch ist. Wir hatten jetzt auch über WhatsApp, also manchmal habe ich so die Assoziation, diesen Impuls, ach, jetzt würde ich mit Joachim mal gerne über dieses Thema diskutieren oder mal wissen, was seine Meinung ist und so. Aber irgendwie habe ich, es wird sich vielleicht mal ergeben, dass man zusammensitzt und es dann wieder im direkten Austausch machen kann. Das dauert dann halt einfach, ne, weil es dann ein bisschen mehr Zeit braucht, ein bisschen Organisation braucht und das aber viel, viel wertvoller ist, als dann eben nur textmäßig sich da auszutauschen, was ja auch teilweise schwierig ist, gewisse Dinge in Text zu verfassen. Gut, für den einen oder anderen vielleicht nicht, aber es ist natürlich trotzdem mehr, zum einen denkt man, das ist ja schneller gemacht, aber eigentlich ist es schon auch, du musst dich ja ausdrücken können, du musst ja dann deine Gedanken irgendwie formulieren. Heute habe ich dir eine Nachricht geschrieben und im Nachhinein dachte ich mir, das war eigentlich voll der falsche Inhalt, so mit dem, was ich dir mitteilen wollte. Also da kann es eher zu Missverständnissen kommen.
Ja, das stimmt.
Ne, als dann im direkten Austausch, wo man dann nochmal, ja, wie hast du das jetzt? Nein, so habe ich es nicht gemeint. Oder man würde es einfach anders ausdrücken, als wenn man schreibt.
Wobei ich dich ermutigen kann, wenn du Lust hast, bestimmte Aspekte mit mir zu texten, dann mach das.
Ja.
Aber natürlich ist das schön, wenn man im direkten Austausch sein kann. Gell?
Ja.
Ich habe dann auch die Tendenz, ich bin ja schon auch eher so ein zurückgezogener Mensch, vielleicht auch Eigenbrötler. ich mache das zu selten. So, ich habe dann die Tendenz, halt so mich zu verschriftlichen oder in so einer Form in Austausch zu gehen. So den direkten Kontakt, so wie wir jetzt sprechen.
Ja.
Ich meine, es ist ja auch jetzt wieder so ein Stück weit zweckgebunden. So, wir machen es ja für einen bestimmten Anlass. Aber es ist und bleibt einfach wichtig, dass man sich begegnet und austauscht. Gell?
Genau.
Und das machen wir nächste Woche wieder.
Okay, super.
Alles klar.
Weil wir verraten noch nicht, über was wir reden, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht.
Weiß noch gar nicht. Gut, dann überraschen wir uns.
Das machen wir.
Ja, Batterie ist auch fast leer.
Alles klar.
Also machen wir jetzt
Schluss.
Vielen Dank.
Ich danke dir auch. Ciao.
Tschüss.
Medien sollten keine Ersatzbefriedigung für ein ungelebtes Leben sein. Gerald Hüther.